Wunderschönen guten Morgen. Lasst uns mal mit Gebet beginnen, bevor wir einsteigen in Gottes Wort. Das ist immer eine gute Sache. Wir danken dir sehr, dass du uns dein Wort gegeben hast. Wir danken dir sehr, dass wir auf dich hören können, wenn wir die Bibel lesen. Wir bitten dich, dass du uns heute verständige Ohren gibst und dass du uns hilfst, dein Wort besser zu verstehen und besser in unserem Leben anzuwenden. Amen. So, Palmsonntag. Eine Woche, ungefähr eine Woche vor Ostern, also bei uns exakt, wir wissen nicht genau, ob es eine Woche war bei Jesus. Jesus kommt auf dem Esel nach Jerusalem hineingeritten. Wir haben es eben ganz schön gesehen. Ihr habt gesehen, wie die Menschen mit Begeisterung ihn empfangen haben, wie sie ihn den Sohn Davids genannt haben, wie sie ihn den König genannt haben, steht in Lukas. Und er reitet ja auf einem Esel in Erfüllung von der Prophetie. Die steht in Matthäus auch, siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und auf einer Eselin reitend. Diese große Menschenmenge, wir wissen nicht, wie viele Leute das waren, aber es waren auf jeden Fall die Jünger, die 12 Apostel, der größere Jüngerkreis, aber vielleicht einige 100 Leute, vielleicht sogar einige 1000 Leute, wir wissen nicht. Es ist ja gar nicht so lange her, dass Jesus die 4000 und die 5000 Männer waren das auch nur, gespeist hat. Also er hatte riesige Gefolgschaften zu der Zeit. Aber warum ist es, dass nur 5 Tage später plötzlich niemand mehr da ist? Jesus plötzlich völlig allein ist. Die ganze Menschenmenge ist weg. Seine Jünger verlassen ihn sogar. Und diese Rufe von Hosanna, gepriesen sei der Herr, die wir hier an Palmsonntag sehen, die werden zu Schreien von kreuzigt ihn der Menschenmenge, als Pilatus ihnen ihren König zeigt. Kreuzigt ihn. Habt ihr euch mal überlegt, wie das kommt, wie das sein kann, dass plötzlich von Himmel hoch jauchzen, bis zu Tode betrübt, innerhalb von so kurzer Zeit? Wir werden da gleich am Ende der Predigt noch hin zurückkommen. Aber lasst uns erstmal die Uhr zurückdrehen, in die Richtung ist zurück für euch. 1000 Jahre. Das funktioniert schon, ja? Ich kann also hier, ihr könnt mich auch so noch hören, ja? Okay, super. Ich bin etwas verwirrt, weil ich hier 2 Mikros habe. 1000 Jahre zuvor passierte nämlich das Ereignis, das angucken, da schloss Gott einen Bund mit David. Wenn ihr eure Bibel dabei habt, dann schlagt bitte auf, 2. Samuel 7. Ich werde heute ein bisschen mehr auf den Folien zeigen von dem Bibeltext, also relativ viel sogar, um es einfacher für euch zu machen. Aber wenn ihr eure Bibel dabei habt, schlagt die bitte auf und kontrolliert, ob das, was hier geschrieben steht, auch bei euch so steht. Ist ja ist gar nicht so, ja, sollte man gar nicht so neben wegwerfen, das sollte man. Manchmal sollte man Bibel Übersetzung vergleichen. So, bevor wir das lesen, ganz kurz der historische Kontext. David ist inzwischen König. Es hat ja lange gedauert. Er hatte viel Schwierigkeiten mit Saul, dem vorherigen König, und mit den Feinden um sich herum. Aber jetzt ist er endlich König und Gott beginnt ihm, den Sieg zu schenken über seine Feinde und ihm Frieden und Ruhe zu schenken. Und David hat auch schon die Bundeslade Gottes von stand sie denn? Gibeon, glaube ich, nach Jerusalem gebracht. Das Zelt allerdings, also die Stiftshütte, die ist weiterhin noch dort, bis zur Zeit von Salomo. Und er hat erstmal so ein temporäres Zelt errichtet für die Bundeslade. Und jetzt lesen wir mal, eines Tages passierte Folgendes. 2. Samuel 7, ich lese die Verse 1 bis 17. Und als der König in seinem Haus saß und der Herr ihm Ruhe geschafft hatte, verschafft hatte vor allen seinen Feinden ringsum. Da sagte der König zu Nathan, dem Propheten, sieh doch, ich wohne in einem Haus aus Zedernholz. Die Lade Gottes aber wohnt unter einer Zeltbahn. Und Nathan sagte zum König, geh, tu, was immer du in deinem Herzen hast, denn der Herr ist bei dir. In jener Nacht aber ging das Wort des Herrn an Nathan. Geh und sage zu meinem Diener, zu David, so spricht der Herr. Du willst mir ein Haus bauen, damit ich darin wohne? Ich habe nicht in einem Haus gewohnt seit dem Tag, an dem mich die Israeliten aus Ägypten heraufgeführt habe, bis auf den heutigen Tag. Ich bin umhergezogen in einem Zelt als Wohnung. In all der Zeit, die ich mit allen Israeliten umhergezogen bin, habe ich dazu einem einzigen der Stämme Israels, dem ich geboten hatte, mein Volk Israel zu weiden, gesagt, warum habt ihr mir nicht ein Haus aus Zedernholz gebaut? Und nun sollst du zu meinem Diener, zu David, sprechen. So spricht der Herr der Heerscharen. Ich habe dich fortgeholt von der Weide, weg von den Schafen, damit du Fürst bist über mein Volk, über Israel. Und wohin du auch gegangen bist, ich bin bei dir gewesen und alle deine Feinde habe ich vor dir ausgerottet. Und ich werde dir einen großen Namen machen, den Namen derer gleich, die groß sind auf der Erde. Und ich werde meinem Volk Israel einen Ort bestimmen und es einpflanzen. Und dort wird es wohnen und es muss nicht mehr zittern und Übeltäter werden es nicht mehr unterdrücken, wie es früher war. Seit dem Tag, an dem ich Richter bestimmt habe über mein Volk Israel. Und ich werde dir Ruhe verschaffen von allen deinen Feinden. Und der Herr wird dir verkündigen, dass der Herr dir ein Haus bauen wird. Wenn sich deine Tage vollenden und du dich zu deinen Vorfahren legst, werde ich nach dir einen Nachkommen, der von dir abstammt, auftreten lassen. Und ich werde sein Königtum befestigen. Er wird meinem Namen ein Haus bauen und für alle Zeiten werde ich den Thron seines Königtums feststehen lassen. Ich werde ihm Vater sein und er wird mir Sohn sein. Wenn er sich vergeht, werde ich ihn mit einem menschlichen Stock züchtigen und mit menschlichen Schlägen. Meine Gnade aber wird nicht von ihm weichen, wie ich sie von Saul habe weichen lassen, den ich vor dir entfernt habe. Und dein Haus und dein Königtum sollen für alle Zeiten Bestand haben vor dir. Dein Thron soll alle Zeit feststehen. All diesen Worten gemäß und gemäß dieser ganzen Schauung, so sprach Nathan zu David. Der Rest des Kapitels, da haben wir jetzt leider nicht die Zeit, das zu lesen, der beschreibt die Reaktion von David, wie dankbar er ist, wie überwältigt er ist über das, was Gott ihm hier verspricht. So, worum geht's hier? Das war ja relativ viel schon, was ich vorgelesen habe. Eine Sache, die man hier sehr gut machen kann, ist, man kann sich mal angucken, welche Worte wie häufig auftauchen in diesem Kapitel. Das ist wirklich sehr hilfreich in dem Fall jetzt. Ihr könnt schon sehen, vielleicht da, wenn ihr euch die großen Worte anguckt, das beschreibt schon ganz gut, was hier abläuft. Also Gott, der Herr, oder hier unten auch der Herr, spricht mit seinem Diener, David, dem König David, wo ist der König? Irgendwo hatte ich ihn, da oben ist der König David, über die Zukunft seines Volkes, Israel. Aber überraschend vielleicht ein bisschen, ist dieses riesige Wort, das taucht 15 Mal in diesen 29 Versen auf, das Wort Haus. Und das ist wirklich, würde ich sagen, ist der Schlüssel zum Verständnis dieses ganzen Kapitels, das Wort Haus. Das Verwirrende vielleicht, aber es ist ein bisschen künstlerisch gemacht, ist, dass es in zwei ganz unterschiedlichen Weisen gebraucht wird. Nämlich einmal, um ein Gebäude zu bezeichnen, Palast und Tempel, und ein andermal, das werden wir gleich sehen. Also zuerst geht es um ein Gebäude. David hat sich inzwischen ein Haus aus wertvollem Zedernholz gebaut, also ein Palast, und ist jetzt traurig darüber, dass Gottes Bundeslade, also der Ort, an dem Gottes Gegenwart sichtbar werden sollte, dass er nur unter Zeltbahnen steht hier, dass er in einem temporären Zelt verweilen muss. Und er sagt dem Propheten Herr Nathan, dass er Gott jetzt ein richtiges Haus bauen will, einen Tempel bauen will. Aber Gottes Antwort kommt noch in der gleichen Nacht durch den Propheten Nathan. Da sagt Gott, solltest du es etwa sein, der mir ein Haus baut? So würde ich das beschreiben hier. Das ist eine rhetorische Frage. Entschuldigung, das war zu weit. Rhetorische Frage, die Antwort ist nein, nein. David wird nicht der sein, der Gott den Tempel baut. Und dann sagt Gott, ich habe doch seit dem Auszug aus Ägypten bis heute nur in einem Zelt gewohnt. Und außerdem habe ich auch nie jemandem befohlen, mir ein Haus zu bauen. Also Gott sagt, ich brauche keinen Tempel, ich brauche keinen erhabenen Tempel. Die Bundeslade reichte eigentlich aus, um Gottes Gegenwart zu zeigen. Ein Tempel war nicht nötig. Aber stattdessen, jetzt dreht Gott so ein bisschen den Spieß um, stattdessen macht er jetzt etwas für David, oder zumindest verspricht er etwas für David. Und er schließt einen Bund mit ihm. Und diese Bibelstelle, die wir eben gelesen haben, die wir uns jetzt mehr angucken werden, die ist eine der wichtigsten Bibelstellen im Alten Testament. Der Prediger will das ja immer sagen, das ist die wichtigste Stelle, die müsst ihr euch unbedingt angucken. Aber hier ist es wirklich so, die wird immer wieder aufgegriffen im Alten Testament. Immer wieder zurück zu den Versprechungen, zu den Verheißungen, die Gott David gegeben hat. Aber nicht nur im Alten Testament, auch das Neue Testament, ständig greift es hier darauf zurück. Das Wort Bund taucht zwar nicht auf in dem Kapitel, aber später, wenn darüber die Rede ist, wird immer gesagt, der Bund, den du mit David geschlossen hast. Also ist es tatsächlich hier ein Bund, den Gott spricht, wenn er dir Versprechen gibt. Aber was genau verspricht der David? Das ist jetzt sehr wichtig. Zuerst erinnert er ihn daran, das ist hier oben die ersten Verse 8 und 9, dass den Aufstieg, den er gehabt hat, vom Hirtenjungen bis zum König von Israel, dass das wirklich ein Geschenk Gottes war. Das war reine Gnade Gottes. Nichts, was er sich verdient hätte. Und auch der Segen und den Schutz, den Gott ihm gegeben hat in den vielen Jahren, in denen er verfolgt wurde, auch das war ein Geschenk Gottes. Aber das, was er ihm jetzt verspricht, was er ihm noch geben wird, ist noch ein viel größeres Geschenk Gottes. Er verspricht ihm, einen großen Namen zu machen. Also ihm Ruhm zu geben, wie die Mächtigsten auf der Erde das haben. Das erinnert euch vielleicht an diesen Mann hier, Abraham. Dem wurde auch versprochen, dass Gott ihm einen großen Namen machen wird. In 1. Mose 12 steht, sagt Gott zu Abraham, ich werde deinen Namen groß machen. Das ist genau das gleiche Versprechen, das er jetzt an David weitergibt. Und er verspricht zugleich, dass Davids Volk, also dem Volk Israel, ein Ort des Friedens und Wohlergehens gegeben wird, wo sie endlich zur Ruhe kommen können von ihren Feinden und wirklich Gottes Segen und auch die Gegenwart Gottes erleben und genießen können. Auch das erinnert euch vielleicht an Abraham. Was wurde ihm verheißen? Eine große Nachkommenschaft, die in dem Land leben werden und Gottes Volk sein werden und unter Gottes Segen und Gottes Schutz leben werden. Das ist genau die gleiche Verheißung, die Abraham bekommen hat. Die werden jetzt an David weitergegeben. Und dann kommt die eigentlich interessanteste Wendung. David wollte Gott ein Haus bauen und Gott sagt, nein, nein, müsst du nicht. Ich werde dir ein Haus bauen. Was meint ihr, meint er damit? Was ist dieses Haus, das er bauen wird? Wir können einfach mal reinrufen, ausnahmsweise. Ideen? Ja? Die Gemeinde? Andere Ideen? Ja? Ich sage nicht ja oder nein. Bitte? Nachkommen? Ja? Okay, keiner traut sich Palast zu sagen. Es ist auch klar, dass es nicht der Palast gemeint ist. Es ist kein Gebäude gemeint, denn das hat ja David schon längst gebaut. Und auch der Rest des Kapitels macht ganz deutlich, es geht hier um die Nachkommenschaft Davids. Und wirklich dann auch in beide Richtungen. Also erstens um das Königshaus, das Geschlecht Davids. Das sagen wir auch, wir nehmen ja auch das Wort Haus da, Königshaus. Das Wort Haus übrigens bedeutet häufig das. Also das Haus Jakobs im Alten Testament bedeutet Israel, die Nachkommen Jakobs. Also wenn er hier von Haus redet, meint er in erster Linie die Nachkommen. Inwiefern das auch auf uns als Gemeinde zutrifft, da kommen wir dann gleich am Ende nochmal zurück. Und, wo bin ich? Und über dieses Haus, also über sein Nachkommenschaft, über sein Königshaus, gibt Gott David jetzt ein atemberaubendes Versprechen, was nie vorher jemand so erhalten hat und auch seitdem niemand von Gott erhalten hat. Da sagt er nämlich, dein Haus und dein Königtum sollen für alle Zeiten Bestand halten haben vor dir. Dein Thron soll alle Zeit feststehen. Also er verspricht ihm, dass seine Königsherrschaft, sein Königshaus für immer und ewig bestehen wird. Für alle Zeiten soll einer der Nachfahren Davids auf dem Thron Israels sitzen. Aber jetzt die Frage an euch, hat sich das wirklich erfüllt? Ich meine, David ist irgendwann gestorben. Gut, sein Königsherrschaft war vorbei dann, aber zumindest hat er es weitergegeben. Salomo, ja, und dann weiter und weiter. Aber irgendwann hat es ein Ende gehabt. Wann denn? An dem Tag, als Babylon Jerusalem erobert hat und Israel erobert hat und den König in Gefangenschaft gebracht hat, seitdem gibt es kein Königreich mehr in Israel. Heute gibt es kein Königreich in Israel. Seitdem ist dieses Versprechen von Gott scheinbar nicht erfüllt. Da kommen wir gleich nochmal wieder zurück. Inwiefern das wirklich so ist oder doch anders. So, er gibt ihm aber jetzt noch eine ganz konkrete andere Verheißung. Und das ist jetzt sehr interessant und das ist eigentlich das, worauf wir uns konzentrieren wollen. Er verheißt ihm nämlich etwas für einen ganz bestimmten Nachkommen, nicht mehr für sein ganzes Haus, seine ganze Nachkommenschaft, sondern für einen ganz bestimmten Nachkommen. Und über den sagt er, sein Königtum wird gefestigt werden, er wird Gott ein Haus bauen, sein Königtum wird auf ewig bestehen, Gott wird sein Vater sein. Ah, ich bin nicht ein zu weit, entschuldigt. Gott wird sein Vater sein und er wird Gottes Sohn sein. Und er wird sündigen. Da steht, er wird sich vergehen und Gott wird ihn züchtigen. Aber Gott wird seine Liebe und Gnade deswegen nicht von ihm wegnehmen. So, ich habe hier nochmal alle diese, wie viel sind es vielleicht, 6 verschiedene Punkte markiert, 6 verschiedene Verheißungen markiert. Von welchem Nachkommen spricht er hier? Keine Fangfrage. Salomo? Jesus. Was denn jetzt? Salomo oder Jesus? Und ich glaube, die Antwort ist, er spricht wirklich von beidem hier. Das müssen wir uns mal angucken. Ich glaube, das ist eine der Verheißungen. Es gibt viele solche Prophetien im Alten Testament, die mehr als eine Erfüllung haben, nämlich 2. So, kann es sein, dass er hier von Salomo spricht? Lass uns das mal angucken. Also, fangen wir mal an mit dem, dass sein Königtum gefestigt wurde. Das stimmt auf jeden Fall für Salomo. Das Königreich Israels war nie größer und hatte nie eine friedvollere Zeit erlebt als zur Zeit Salomos und Wohlstand und Wohlergehen. Er baut Gott ein Haus. Naja, Salomo hat ganz tatsächlich, also im wahrsten Sinne des Wortes, einen Tempel gebaut für Gott, also ein Haus gebaut für Gott. Und bezieht sich dann auch auf diese Prophezeiung und sagt, diese Verheißung an David ist jetzt an diesem Tag wahr geworden. Das sagt er, als der Tempel eingeweiht wird. Den nächsten Punkt überspringe ich mal. Denn der vierte Punkt, Gott wird sein Vater sein und er wird Gottes Sohn sein. Auch das passt zu Salomo, oder? Also er hatte eine ganz enge Beziehung zu Gott, genau wie David, wie ein Sohn zu seinem Vater. Das ist auf der einen Seite, auf der anderen Seite, der König Israels war der Stellvertreter Gottes auf Erden, wie ein Prinz für seinen König, für den Vater herrscht. Also in dem Sinne war er auch Gottes Sohn als der König Israels. Und er wird sündigen und Gott wird ihn züchtigen. Das ist auch passiert bei Salomo. Er hat sich von Gott abgewandt und Gott hat Salomos Feinde stark werden lassen. Er hat zu der Spaltung des Königreiches kommen lassen. All das passt sehr gut auf Salomo. Aber wie ist es mit dem, was ich jetzt übersprungen habe? Ich werde für alle Zeiten seinen Thron feststehen lassen. Ich habe es eben schon erwähnt. Ich glaube, ich bin ein bisschen mir vorausgesprungen. Das stimmt natürlich nicht, weil spätestens zur Zeit, als die Babyloner kommen, war es ein Ende der Königsherrschaft Israels, der Königherrschaft des davidischen Königshauses. Die haben 400 Jahre lang geherrscht. Also von David bis zu den Babylonern sind 400 Jahre eine sehr lange Zeit für so eine Herrscherdynastie, aber nicht für alle Zeiten, nicht für immer und ewig. Also die Frage ist jetzt, ist Gottes Verheißung hier null und nichtig geworden? Hat Gott sein Versprechen nicht gehalten? Da kommen wir gleich zurück. Aber kann es sein, dass er über Jesus hier redet? Lass uns da auch nochmal die verschiedenen Punkte angucken. Also erstens das Letzte hier. Jesu Thron wird wirklich für alle Zeiten bestehen. Denn dieser König hat seine Feinde komplett besiegt am Kreuz. Es gibt keine Feinde mehr. Jesus hat keine Feinde mehr und sein Volk hat keine Feinde mehr. Und er hat den Tod überwunden. Das heißt, im Gegensatz zu David und Salomo, die nur für eine Generation herrschen konnten, wird dieser eine König ewig leben und für immer herrschen. Sein Königtum wird gefestigt, keine Frage, ein Friedensreich, ein segensreiches Friedensreich, das passt bei Jesus auch. Er wird Gott ein Haus bauen. Tja, das ist schon schwieriger, oder? Die Gemeinde. Denn die Gemeinde wird im Neuen Testament als der Tempel Gottes bezeichnet, in dem Gott wohnt durch seinen Heiligen Geist. Also in dem Sinne ist das wirklich wahr geworden. Oder vielleicht auch in einem anderen Sinne, Jesus bezeichnet sich selbst als der Tempel Gottes und sagt, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn wieder auferbauen. Da hat er auch, in seiner Auferstehung hat er auch ein Haus für Gott gebaut. Und die beiden gehören nämlich auch zusammen, weil wir sind der Leib Christi, ist also der gleiche Tempel eigentlich. Und dann, dass er wird mir Vater sein und ich werde, also Gott sagt, ich werde sein Vater sein und er wird mir Sohn sein. Das stimmt natürlich hundertprozentig bei Jesus. Er war hundertprozentig der Sohn Gottes. Er war der ewige Sohn Gottes. Und als er auf Erden gelebt hat, hat er Gott dem Vater im Himmel so gehorcht wie der beste Sohn auf Erden. Also er war in jeder Hinsicht der Sohn Gottes. Aber dann das Problematische ist, wie ist es denn damit? Wenn er sich vergeht, werde ich ihn züchtigen. Das passt nicht auf Jesus, oder? Wahrscheinlich passt es nicht auf Jesus. Also ich habe da so 2 Theorien, dass es passen könnte. Ich glaube aber nicht, dass sie stimmen. Das eine ist, er hat natürlich am Kreuz ist er gezüchtigt worden, aber nicht für sein Vergehen, sondern für unser Vergehen. Es kann sein, dass das hier im Blick ist. Oder im Hebräerbrief steht auch, dass er Gehorsam lernte im Leiden. Wie ein Sohn von seinem Vater gezüchtigt wird, hat er Gehorsam gelernt. Nicht für seine Vergehen, aber er hat Schwierigkeiten erlebt. Es kann sein, dass das im Blick ist, aber muss nicht sein. Es kann auch sein, dass es nicht passt. Hier sind zwei Erfüllungen dieser Prophezeiung. David wird ein Nachkommen, einen Sohn verheißen. Und beide erfüllen es. Salomo erfüllt es und Jesus erfüllt es. Aber sie müssen es nicht unbedingt beide komplett erfüllen. Merkt ihr das? Also diese beiden Verheißungen sind so hintereinander verwoben, oder die beiden Erfüllungen sind so ineinander verwoben, dass es sein kann, dass manche Dinge nur auf die erste Erfüllung passen und andere Dinge nur auf die zweite, große, endgültige Erfüllung in Jesus. Und das müsst ihr so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Das passiert immer wieder im Alten Testament. Eine Prophezeiung wird schon mal wahr, zum Beispiel zur Zeit des Propheten und seiner ersten Zuhörer, werden die schon das erleben, dass Gott seine Versprechen wahrmacht, aber dann nochmal später, zur Zeit Jesu oder in der Geschichte Israels. Das ist also wirklich nichts Ungewöhnliches. Deswegen sollten wir uns nicht wundern, dass es hier über beide redet. So, jetzt lasst uns noch ein bisschen mehr angucken und dann wird es wirklich jetzt relevanter noch für uns. Wie Jesus das erfüllt hat. Ich gehe jetzt noch ein bisschen mehr ins Detail und versuche mal deutlich zu machen, wie das Neue Testament uns klar macht, dass Jesus der ist, der verheißene Sohn Davids. Und da werden vieles von dem, was ich sage, wird euch bekannt vorkommen, aber an der einen oder anderen Stelle, glaube ich, wird nochmal ein neues Licht auf bekannte Dinge geworfen. Die erste Art, wie Gott deutlich macht im Neuen Testament, dass Jesus der versprochene Sohn Davids ist, ist, dass er der Retter genannt wird. Das klingt jetzt ein bisschen trivial, aber lass mich mal erklären. Die ganze Bibel ist ja die Geschichte des Rettungsplanes Gottes, der Heilsplan Gottes. Gott, die Menschheit ist gefallen, hat sich von Gott entfernt und Gott bringt sie wieder zurück. Und gleich nach dem Sündenfall, da habt ihr Adam stehen, gleich nach dem Sündenfall verspricht Gott Adam und Eva einen Nachkommen, der die Schlange zertreten wird, der den Teufel und die Konsequenzen des Sündenfalls wegnehmen wird. Nachkomme Adams. Und dann, einige Zeit später, verspricht er Abraham ein Nachkommen. Das ist, wenn Paulus darauf zurückschaut, im Galaterbrief macht er ganz deutlich, es ist der eine Nachkomme, der da im Blick ist, der eine Nachkomme Abrahams, der ein Segen für die Welt sein wird. Das ist der gleiche Nachkomme, der Adam schon versprochen wurde, nämlich der Retter der Welt. Der wird jetzt Abraham als Nachkommen versprochen. Und dann haben wir David. Und jetzt wird David ein Nachkomme versprochen. Das ist der gleiche Nachkomme, der Adam und Abraham versprochen wurde, nämlich der eine Retter der Welt, der eines Tages kommen wird. Merkt ihr, wie das die Linie, der rote Faden, der da durch die Bibel geht und uns nach und nach in diesen Bünden zeigt, dass Gott den Retter bringen wird und dass er nicht nur ein Mensch ist, Nachkomme Adams, dass er nicht nur ein Israelit ist, ein Nachkomme Abrahams, sondern dass er ein Sohn Davids ist. Das wird da deutlich. Und wenn ihr dann sowas, also das habe ich euch gerade erklärt, wenn ihr dann im Neuen Testament sowas wie das hier lest, das ist der erste Vers des Neuen Testamentes, Stammbaum Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Dann ist genau das im Blick. Er ist der Sohn Davids, der David versprochene Retter. Er ist der Sohn Abrahams, der Retter, der Abraham versprochen wurde. Und er ist der Christus. Christus, habe ich schon mal erklärt, heißt erstmal Jesus. Jesus wisst ihr bestimmt. Jesus heißt auch schon, da ist auch schon die Rettung drin. Jesus heißt nämlich der Herr rettet oder der Herr ist Rettung. Und auch diese anderen Titel, also Sohn Davids, Sohn Abrahams, habe ich gesagt, aber auch der Titel Christus ist im Grunde genommen genau das. Es ist ein Ausdruck dafür, dass er der Retter ist und zwar der Retter, der David versprochen wurde, weil dieser Begriff, dieser Titel Christus heißt nichts anderes als Messias, heißt nichts anderes als Gesalbter. Und Gesalbter war ein Ausdruck für Israels König, weil der König von Gott gesalbt wurde, um zu zeigen, ich mache dich zum König. Du bist unter meiner Autorität. Ich befähige dich dazu, König zu sein. Das ist alles ein Ausdruck der Salbung. Und deswegen ist Christus nichts anderes als ein Ausdruck für den König von Israel, von Gott auserwählt. So, das ist euch sicherlich bekannt gewesen. Aber der nächste Titel ist sehr ungewöhnlich, dass er auch ein Titel ist für den Sohn Davids und für den Retter, nämlich der Sohn Gottes. Wenn wir Sohn Gottes hören, dann denken wir immer sofort an den ewigen Sohn Gottes. Das ist auch richtig, das ist auch meistens im Blick, aber es ist nicht immer im Blick. Manchmal meint das Neue Testament mit Sohn Gottes nämlich der Sohn Davids, der König. Das geht darauf das zurück, was wir eben gelesen haben, nämlich diese Verheißung, dass dieser Nachkomme Davids mein Sohn sein wird, sagt Gott, und ich werde ihm Vater sein. Darauf geht es zurück. Und seit diesem Tag wurde der König Israels immer der Sohn Gottes genannt. Das könnt ihr im Psalm 2, Psalm 89, glaube ich, nachlesen. In dem Moment, wo er König wird, wird er zum Sohn Gottes. So steht das da. Im Neuen Testament ist es auch manchmal im Blick. Zum Beispiel hier. Und der hohe Priester sagte zu Jesus, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, uns zu sagen, ob du der Messias bist, der Sohn Gottes. Er fragt ihn nicht, ob er Gott ist. Das wird gar keinen Sinn machen. Das ist völlig undenkbar für ihn, sowas überhaupt zu denken. Er fragt ihn, ob er sich anmaßt, der Messias zu sein. Der König Israels. Genau das ist also eigentlich das Gleiche. Messias und Sohn Gottes bedeutet hier das Gleiche. Oder eine andere Stelle. Nathanael antwortete ihm, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Das war ganz am Anfang von Jesu Dienst. Und wir wissen bei den Jüngern, die haben noch nicht kapiert, dass Jesus wirklich der ewige Sohn Gottes ist. Aber was sie relativ schnell kapieren, auch Petrus bei seinem Bekenntnis, ist, dass er der Christus ist, der Sohn des lebendigen Gottes. Das verstehen sie. Aber erst am Ende, vielleicht erst nach seiner Auferstehung, verstehen sie, dass er nicht nur der menschliche Sohn Gottes ist, nämlich der König, sondern dass er der ewige Sohn Gottes ist, dass er schon immer der Sohn Gottes war. Merkt ihr, wie die beiden sind leicht unterschiedliche Sachen, aber in Jesus kommen sie zusammen. Bedeutet es eigentlich das Gleiche, weil der ewige Sohn Gottes wird in seiner Auferstehung als König eingesetzt. Im Römerbrief 1 steht es auch so, dass er zum Sohn Gottes erklärt wird in seiner Auferstehung. Das ist genau das, er wird zum König erklärt. Aber in den meisten Fällen, da will ich euch nicht erschrecken, in den meisten Fällen, wenn das Neue Testament Sohn Gottes, Jesus Sohn Gottes nennt, hat sie wirklich seine ewige Sohnschaft im Blick. So, zurück zum Anfang. Palmsonntag. All die Dinge, die ich euch genannt habe, ich weiß, es war jetzt ziemlich viel, sehr viel. All die Dinge waren im Hintergrund, als die Menschen Jesus gefeiert haben. All diese Erwartung, dass Jesus dieser Messias, dieser Retter, dieser König sein wird, die waren da. Und die Hoffnung, dass er jetzt, in diesem Moment, Gottes Königreich errichten wird. Und die römischen Besatzer, das war ja so das größte Übel, das sie erlebt haben, rausschmeißt. Ich habe mal wieder ein Diagramm mitgebracht, weil ich glaube, in dem Moment, für das, was ich jetzt sage, hilft uns das wirklich. Ganz einfach dargestellt, die Menschen hatten die Hoffnung, dass Jesus kurz nach Palmsonntag sein Königreich in Israel aufrichtet. Aber als er dann in den nächsten Tagen von den religiösen Führern verworfen wird und von den Römern gefangen genommen wird und sich selbst dem allen stillfügt, nichts dagegen macht und dann ans Kreuz geschlagen wird, das war das Ende von diesem Traum. Das war das Ende von diesen Hoffnungen, die sie hatten, dass Jesus wirklich der Messias ist. Er hat es nicht gemacht, er ist gestorben. Er kann auch nicht der Messias sein. Aber was sie nicht verstanden und was auch die Jünger selbst nicht verstanden, denn sonst wären sie nicht weggelaufen, sonst hätten sie ihn, ja, sie hatten auch Angst um ihr Leben, aber sie hätten ihn in irgendeiner Weise unterstützt bei dem, was er machen wollte. Aber im Gegenteil, sie wollten ihn davon abhalten, diesen Weg zu gehen. Was sie nicht verstanden haben, ist, dass der Messias kommen musste, um zu sterben, um uns zu retten. Er ist nicht zuerst gekommen, um zu herrschen, sondern er ist erst gekommen, um zu sterben, um uns zu retten, um die Feinde zu besiegen. Erst dann kann er herrschen, um den Tod zu überwinden. Erst dann können wir mit ihm in Ewigkeit in seinem Königreich sein. All das war nötig. Was sie nicht verstanden haben, war, dass Ostersonntag erst passieren musste, bevor er herrschen kann. Und was Karfreitag und Ostersonntag passiert ist, ist, dass Jesus sein Königreich sich erkauft hat und dann König geworden ist in seiner Auferstehung und in seiner Himmelfahrt. Die beiden gehören eigentlich auch zusammen, die beiden Ereignisse. Jetzt sitzt er zur Rechten Gottes als König. Ja, er ist jetzt schon König. Vor 2000 Jahren ist er König geworden. Aber wir warten auf den Tag, an dem er noch einmal wiederkommt, um sein Königreich in dieser Welt für alle sichtbar und in alle Ewigkeit in der neuen Schöpfung zu errichten. Auf diesen Tag warten wir noch. Und ihr merkt, dass die Leute am Palmsonntag, sie haben erwartet, dass das jetzt sofort kommen würde. Und als das nicht passiert ist, als Jesus gestorben ist, waren sie alle weg. Und auch heute natürlich ist es so, dass die Juden, sehr viele Juden sind Christen geworden, aber die meisten Juden, warten noch auf den Messias, weil sie nicht erkannt haben, dass da der Messias schon König geworden ist und eines Tages wiederkommen wird. Sie haben auch das falsche Verständnis da noch davon. Jesus hat es den Jüngern ganz klar gesagt, dass es so passieren musste. Und im Alten Testament gibt es so einige Hinweise darauf. Ist nicht klar im Alten Testament, wir brauchen das Neue, aber es gab Hinweise darauf, dass es passieren wird. So, und der Grund, warum ich das jetzt nochmal so deutlich sage, ich habe das euch auch schon mal gesagt, als wir über in Jesaja und Offenbarung auch, ich kann auch noch andere Sachen predigen, aber das hat sich jetzt gerade so ergeben, dass ich gefragt wurde, über David zu predigen. Das Wichtige ist, dass wir zwischen diesen beiden Ereignissen leben und dass uns bewusst sein muss, dass nicht alles, was im Alten Testament verheißen ist, alles schon vor 2000 Jahren oder in unserer Zeit wahr geworden ist oder wahr wird, sondern dass vieles noch in der Zukunft liegt. Und wir müssen das unterscheiden können. Wenn wir das nicht unterscheiden können, dann werden wir Schiffbruch erleiden im Glauben. Ich gebe euch mal ein ganz konkretes Beispiel, das ihr bestimmt auch schon miterlebt habt oder davon gehört habt. Wir haben eine Freundin, die sehr krank ist und ihr wurde gesagt, du kannst gesund werden. Jesus will, dass du gesund wirst. Jesus hat uns versprochen, dass wir ganz gesund sein können in dieser Welt, wenn du nur glaubst. Und was sie machen ist, sie nehmen eine Versprechung, die Gott verheißen hat im Alten Testament, dass der Messias alle unsere Gebrechen tragen wird. Zum Beispiel in Jesaja 53 steht das und noch an anderen Stellen. Das sagen sie, wird schon jetzt wahr. Aber ich würde sagen, im Neuen Testament wird ganz deutlich, dass das eine Verheißung ist, die teilweise vor 2000 Jahren wahr wurde, nämlich Jesus hat damals schon Leute geheilt, um deutlich zu machen, er kann es machen. Und auch heute heilt er noch, um deutlich zu machen, er kann es machen, aber er hat uns nicht verheißen, dass wir alle gesund sind in dieser Welt. Das ist eine Verheißung für die Zukunft, für die neue Schöpfung. Und wenn wir so etwas auf uns jetzt beziehen, wenn uns das jemand sagt, du wirst gesund werden, wenn du nur glaubst. Wenn es nicht passiert, was ist dann? Entweder haben wir das Gefühl, wir haben keinen Glauben, wir sind vielleicht gar nicht gläubig, oder wir haben das Gefühl, Gott hält seine Verheißung nicht. Wir können Gott nicht vertrauen. Und beides ist katastrophal. Beides ist katastrophal. Wir müssen uns wirklich bemühen und auch gemeinsam darüber reden, versuchen herauszufinden, welche Dinge Gott, die Gott verheißen hat, für uns heute gelten. Und an denen müssen wir uns festgreifen, denn wir können uns auf Gott verlassen und herausfinden, welche Dinge erst in der Zukunft passieren werden. Die dürfen wir Gott nicht in den Mund legen für jetzt. Da müssen wir warten, bis sie eines Tages passieren. Und da können wir auch darauf vertrauen, die werden passieren. Gott hat noch nie sein Wort fallen gelassen. Das war nicht abgesprochen, aber ich lese euch mal den Bibelvers nochmal vor, der mir heute gegeben wurde. Das ist nämlich genau das. Des Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Amen.